Systemprogrammierung und ungefähr nach dem Motto wird es dann ja auch hier gestaltet sein. Weil ja so wenige Leute in Präsenz hier sind, könnt ihr gerne Fragen einfach reinrufen. Ich habe damit kein Problem. Ja, wie das so ablaufen wird, ist, wir haben erstmal ein paar Folien und dann werden wir zu einem interaktiven Teil später übergehen. Die Folien sind aber dennoch hochgeladen, die kann man sich dann anschauen. Ich werde quasi das, anstatt aus den Folien vorzulesen, einfach nur, was da drin steht, werde ich versuchen, das mehr zu demonstrieren, dass man dann auch sagen kann, ah, aber was passiert, wenn wir jetzt das hier machen? Ich finde das ein bisschen anschaulicher. Ah, fangen wir an. Wie gesagt, also hier sehen wir die Übersicht. Was wir jetzt hier einfach machen werden, sind die ersten drei Punkte auf der Folie vorbesprechen, sozusagen was ist Linux, was werden wir anschauen und dann die restlichen Punkte von hier und auch im Wesentlichen alles, was morgen im zweiten Teil vom Linux-Kurs gemacht wird, ist alles dann interaktiv. Aber die Folien sind immer noch da, wenn jemand das nachschauen will, weil die Vorlesungsaufzeichnung kommt ja später erst raus. Organisatorisches, ja, den ersten Teil habt ihr schon. Ihr seid ja hier im Hörsaal. Später gibt es noch eine Rechnerübung. Also im ZIP kann man dann hingehen und es gibt ein paar Aufgaben, die man versuchen kann. Da werden ein paar Leute von der FSC sein, die euch helfen werden, wenn ihr Fragen habt. Einfach nur, um quasi die ganzen Konzepte, die wir jetzt hier lernen, mal auszuprobieren. Morgen wieder Vorlesung, gleiche Uhrzeit, aber im H21. Das sollte das Gebäude hier gleich nebenan sein. Auch ein viel zu großer Hörsaal, aber scheinbar hat man das bekommen. Und danach wieder im ZIP 1 Übung. Gibt ein paar Pflichtaufgaben und dann ein paar Bonusaufgaben, die man machen kann. Aber die kann man auch alle nach dem Linux-Kurs machen oder wann auch immer. Das ist nicht so strikt zeitabhängig. Genau. Dann zum Namen des Kurses. Wir haben gesagt Linux-Kurs. Früher hieß es Unix-Kurs. Das sind alles Betriebssysteme. Linux ist ein Betriebssystem oder das Kern eines Betriebssystems. Und es ist deswegen interessant, weil es ein freies und offenes Betriebssystem ist. Und weil wir das hier an der Uni verwenden. Aber die zwei Sachen hängen dann auch miteinander zusammen. Also wenn man ein macOS kennt oder ein, wie heißt es an der Windows, dann kennt man, dann hat man meistens nicht den Zugriff auf den Quelltext. Das ist bei Linux anders. Da kann man reinschauen. Man kann genau alles sehen, was da passiert. Viele Firmen verwenden das, weil sie haben Zugriff auf den Quelltext. Sie können es verändern für ihre eigenen Zwecke. Das ist wohl das Traum im Informatikstudium, dass man zu dem Punkt kommt, dass man dieses Faktum, dass es frei und offen ist, ausnutzen kann. Was es aber auch heißt, und das macht Linux etwas Ungewöhnliches, Linux ist nur der Kern eines Betriebssystems. Also wenn wir streng genommen sind, das Analoge bei Windows ist nicht Windows, das ist das ganze Produkt, sondern der Kern des Betriebssystems bei Linux bei Windows heißt NT. Bei den Apple-Rechnern heißt er Darwin. Das sind Namen, die man nicht so oft verwendet, weil der Kern des Betriebssystems ist auch etwas, das man gar nicht selber benutzt, sondern das Kern des Betriebssystems steht zwischen der Hardware, der Peripherie, dem Netzwerktreiber, der Tastatur, alles Mögliche, Bildschirm und Programmen. Und wir verwenden Programme, gehen über das Betriebssystemkern, das bewegt die Maus, das fügt Zeichen ein und die ganzen Sachen. Und wir sehen dann die Effekte davon. Aber Linux selber verwenden wir nicht so direkt, sondern um Linux herum haben wir viele verschiedene Komponenten. Wie zum Beispiel, ja, hier steht schon, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine Maus und Fenster. Das ist ein anderes Programm. Das ist nicht streng genommen Linux. Das kann auf anderen Kernen laufen. Aber meistens wollen wir doch mehr als nur einen Betriebssystemkern haben, ohne irgendeine User Interface. Es gibt verschiedene User Interfaces. Das ist der Punkt von dieser Pedanterie. Nur weil wir hier sehen, wie Linux funktioniert, wie Linux aussieht, muss es nicht überall gleich aussehen. Es kann anders aussehen. Es ist ein recht flexibles System. Und das muss man im Gedächtnis behalten, wenn man sagt, wir lernen jetzt Linux. Was wir jetzt lernen wollen, ist quasi, was die meisten Systeme doch gemeinsam haben. Und das wird auch, werden wir sehen, das ist auch der Fall für viele Betriebssysteme, die nicht Linux sind, sondern Mac ist auch in der gleichen Familie von Betriebssystemen. Oder Minix Solaris, da gibt es viele verschiedene Beispiele. Man nennt die Familie von Betriebssystemen Unix nach diesem alten Betriebssystem, das aus den USA kam. Das Unix hieß, das quasi der Urvater war von den ganzen Betriebssystemen und das einen gewissen ähnlichen Geschmack hat, den wir jetzt kennenlernen werden. Bei Linux selber muss man eben noch beachten, wie, bevor ich das vergesse, weil es hier auf der Folie steht. Linux ist nur der Kern, wir haben viele verschiedene Komponenten. Die Gesamtheit dieser Komponenten, das nennen wir Distribution. Also das ist, da kommen irgendwelche Leute her. Meistens sind es einfach, das könnten Studenten sein oder waren oft einfach Studenten oder manche Firmen, die sagen, ich will jetzt diese grafische Oberfläche, ich will diese Zusatzprogramme, ich will diesen Webbrowser und ich bundle die alle zusammen in eine, zum Beispiel irgendwas, das man auf eine ISO, auf eine CD oder einen USB-Stick flashen kann und das kann man dann installieren. Das ist ein fertiges Produkt. Das ist quasi, was man normalerweise unter einem Betriebssystem versteht. Das ist dann, in unserer Terminologie nennen wir das eine Distribution. Also es ist die Form, in der wir ein ganzes Linux-basierendes Betriebssystem verteilen. Da gibt es verschiedene Projekte, die das machen. Wie gesagt, Debian ist das, was wir hier in der Uni haben. Also nicht wie gesagt, das sage ich jetzt. Debian ist, was wir hier in der Uni haben. Das ist ein stabiles Betriebssystem. Die haben etwas ältere Software. Dann Ubuntu. Haben vielleicht die einen oder anderen gehört, die haben andere Prinzipien, die haben mehr Sachen eingebaut, es soll quasi mehr user-friendly sein, aber dann legen sie nicht mehr so viel Wert auf beispielsweise dieses frei und offen als Prinzip. Debian ist out of the box, hat nur Software, wo man den ganzen Quelltext nachschlagen kann, bei Ubuntu ist das nicht der Fall. Und da haben dann verschiedene Projekte ihre verschiedenen Prioritäten, deswegen gibt es so viele von denen und irgendwie sind es auch verschiedene Betriebssysteme, aber die haben dennoch was, also eine überraschende Menge an Sachen ähnlich. Und das ist quasi, das geht auf den Linux-Kern zurück. Was eben dieser Unix-artige Ding ist. Genau, wo verwenden wir hier Linux, wenn ihr es nicht auf euren eigenen Laptops habt? Ich bin mir nicht sicher, wird es eine Linux-Install-Party geben? Meistens gibt es so eine Veranstaltung von der FSC, wo man euch helfen kann, auf euren privaten Geräten, auf einem Laptop oder so Linux zu installieren. Wenn ihr dem so Interesse hättet oder Linux neben Windows zu installieren, kann man auch machen. Ich glaube, dieses Jahr wurde noch nichts geplant, aber vielleicht kommt da dann was auf. Dann wird da auch auf den entsprechenden Kanälen was umgegeben. Aber ansonsten, das Studium ist ja theoretisch so aufgebaut, dass man keine persönlichen Geräte haben muss. Man braucht keinen eigenen Laptop, sondern man kann alles in den ZIP-Pools machen. ZIP, wie ihr vielleicht schon bei den Einführungsvorträgen dann letztes Semester oder irgendwann mitbekommen habt, das steht ja für Computerinvestitionsprogramm. Waren Dinge aus den 90ern, wo man halt Geld in den Rechner investiert hat. Um solche Rechenräume anzubieten für Studenten, damit da eben jeder Zugriff haben kann auf den Rechner. Und das ist jetzt der ZIP 1 hier zum Beispiel, da findet auch später die Rechnerübung statt. Da haben wir Debian und da haben wir, also jeder von diesen Rechnern ist eigentlich überraschend mächtig. Ich glaube, die haben heutzutage alle 32 GB Arbeitsspeicher, ganz schön gut, also i7 CPUs, vielleicht jetzt nicht die neuesten, aber für die meisten Zwecke richtig gute Rechner. Es ist jetzt nicht so, als wären das irgendwelche Rechner, die vor 10 Jahren waren und die ganz schön langsam sind. Das Dateisystem ist ein bisschen langsam, aber davon abgesehen, weil das so ein bisschen Netzwerkding ist, ist es eigentlich ganz gut. Ja, und man hat Drucker und Scanner und alles, das kann man dann vom ZIP aus verwenden. Das werden wir aber heute jetzt nicht genauer lernen. Da muss man auf der Webseite vom ZIP nachschauen, also www.zip.csfau.de. Ist alles dokumentiert, wenn man das mal braucht, wenn man mal irgendwas einscannen muss oder ausdrucken will. Genau, hier ein paar Punkte. Das ist dann später für die Rechnerübung relevant. Die ZIP-Pools sind Rechnerräume. Man sollte sich also entsprechend verhalten. Manche Leute tun das nicht und das stört dann quasi den kollegialen Geist an der Stelle. Man sollte also, man muss jetzt nicht wie in der Bibliothek leise sein, man kann sich schon unterhalten, aber man sollte jetzt nicht rumschreien oder irgendwelche Videos laut anschauen oder sowas, oder Musik laut hören. Genau, man kann sich an jedem System, an alle Systeme hinsetzen und von überall arbeiten. Das ist quasi die Dateien sind persistent gespeichert, das wird nicht gelöscht. Deswegen sollte man auch darauf achten, also diese Hardware, die Mäuse, die Tastatur, die Bildschirme, beispielsweise sollte man nicht essen. Es gibt manchmal gibt Leute, die essen und dann lassen sie das ein bisschen dreckig hinterher. Das ist nicht schön. Es ist unhöflich quasi, wenn man bedenkt, dass das eine öffentliche Einrichtung für alle Studenten sind. Da sollte man, wie hier steht, mit achtsam oder respektvoll damit umgehen. Das ist ein Punkt, den viele Leute heutzutage vergessen. Wenn man mal aufs Klo geht oder man geht mal zu einem Kumpel rüber, um irgendwas zu helfen, dann sollte man seinen Bildschirm sperren, weil wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, kann jemand ganz schnell hinkommen, irgendwas ja, irgendwas hochladen, irgendwas runterladen, irgendwas mit deinem Account machen. Und es sieht aus, als hätte man das selber gemacht. Also auf solche Sachen sollte man aufpassen, dass man da nicht, dass man da dennoch vorsichtig ist, weil man weiß ja nicht, wer da alles im Zip-Pool ist. Nicht, dass man paranoid sein muss, aber nur, das ist so eine Basic Security Measure. Und wie ich schon gesagt, also es gibt einen kollegialen Geist, würde ich behaupten, im ZIP. Man kann gerne mal jemanden fragen, der neben sich sitzt. Kannst du mir helfen, wenn ich keine Zeit habe? Die meisten Menschen sind dennoch nett und sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit. Oder oftmals sind im ZIP-Pool. Also wenn man mich im ZIP-Pool sieht, helfe ich dann doch gerne Leuten, wenn sie irgendwelche Probleme haben oder irgendwas wissen wollen, wie man was macht. Das ist so, also einerseits ist es ein Arbeitsraum, aber für viele Leute ist es auch ein sozialer Raum, wo man sich mal, wo man mal an irgendwelchen Problemen zusammenarbeiten kann. Genau, und wie schon gesagt, essen und trinken, also man kann Wasser trinken, aber jetzt so eine Coca-Cola oder sowas sollte man nicht trinken. Wenn das über die Tastatur geschüttet wird, ist das ganz schön unangenehm, das muss dann aufgeräumt werden, da müssen die Putzfrauen geholt werden. Deswegen nehmen sich auch die ZIP-Admins hier das Privileg vor, dass man Accounts blockieren kann für eine Weile oder sogar blocken kann. Und das ist dann für den weiteren Verlauf des Studiums ungünstig, weil es gibt ja doch, also wie ihr jetzt, also die Leute, die jetzt SP machen, wissen ja, werden sehen, der Übungsbetrieb in SP basiert mehr oder weniger auf dem ZIP-Pools. Also das findet alles in den ZIP-Pools statt, entweder in Präsenz, man kann sich auch remote einloggen, wie wir morgen sehen werden und darauf eingehen werden, aber man sollte schon darauf achten, quasi dieses Etikett einzuhalten, damit dein Account nicht gelöscht wird. Weil es ist eine ganz schön nützliche Sache. Genau. So viel dazu. Also es war jetzt nur eine kurze Wiederholung zu den ZIP-Pools, weil später die Übung auch in den ZIP-Pools ist. Hier sehen wir ein Beispiel für ein Linux-Desktop. Also ein, wie gesagt, Linux-Desktop ist eigentlich eine falsche Wortwahl. Das könnte auch ein anderes Betriebssystem sein, das eben die gleiche Benutzeroberfläche hat. Das ist ja nur eine Komponente des Betriebssystems. Und ich würde behaupten, also nochmal so in die Frage gestellt, in die Runde gefragt, wer hat hier schon mal mit Linux gearbeitet? Ich hoffe, jetzt melden sich nicht alle ausgiebig oder so, dass man noch was lernen kann.
Sehr, sehr beschränkt, also bloß ein sicheres System.
Okay. Also man hat ein ungefähres Gefühl davon. Und worauf ich hinaus will, ist, manche Leute hören Linux und denken sich, ja, das ist jetzt das Hacker. Betriebssysteme aus den Filmen, wo alles grün auf schwarz ist oder was auch immer. Vielleicht war das früher der Fall in den frühen Tagen, aber heutzutage, man hat Fenster, das hier ist Chromium, man hat einen Dateimanager, irgendwelche PDF-Viewer sind hier, Icons und was auch immer. Das ist eigentlich diese gewohnte Benutzeroberfläche, also diese Desktop-Metaphor, die man von Windows, von macOS kennt. Vielleicht sind die Anordnungen von den Icons ein bisschen anders, aber kann man alles ändern. Zum Beispiel, also um ein Beispiel zu geben, bei mir sieht das auch alles anders aus. Also das ist auch ein Linux-System, aber muss nicht genauso aussehen. Da hat jeder seinen eigenen Geschmack, was er mag oder nicht. Das Einzige, was neu ist auf diesem Bild, für die meisten wahrscheinlich, ist dieses schwarze Fenster hier, das absichtlich schwarz ist. Und das erschreckt viele Leute. Viele Leute denken sich, ja, ein schwarzes Fenster, man muss da irgendwelche Befehle eingeben. Was sind Befehle? Es ist neu. Es ist anders, beziehungsweise eigentlich lüge ich. Es ist nicht neu, es ist alt. Das ist ja schon seit einer Weile so. Also dieses schwarze Fenster hier hat viele Formen der Existenz durchgelebt gehabt. Hier ist es ein Fenster, wie wir sehen werden. Ich will kurz auf die Geschichte eingehen. Ist das eigentlich der Fokus von dieser Veranstaltung? Wie gesagt, also seit 60 Jahren benutzen Leute Terminals. Terminals irgendwie, was ist das deutsche Wort für Terminals? Endkonsole oder sowas. Es gibt da eine Germanifizierung von dem Wort. Und wenn man das nicht kennt, ist es ein bisschen eigenartig erstmal. Also in der grafischen Benutzeroberfläche geht man mit einer Maus drüber und man sieht alle Optionen, die einem schon gegeben sind. Man sieht, da ist ein Icon, man hat irgendeine Intuition, dieses Icon steht für Save, dieses Icon steht für Öffnen, dieses Icon, vielleicht wenn man mit der Maus drüber geht, dann kommt ein Tooltip, dann sagt es einem, das ist tatsächlich Save. Und man sieht alles. Hier ist alles andersrum quasi. Hier haben wir die Welt auf dem Kopf oder ist die andere Welt auf dem Kopf. Hier haben wir irgendwie, also alles ist mit der Tastatur gesteuert. Der Rechner sagt uns irgendwas und wir müssen dann irgendwas reinschreiben und wir kommunizieren. Also das ist Dialogstation, das war das Wort, das ich gesucht habe. Und das ist schon alt. Also wie gesagt, hier seit 60 Jahren gibt es das schon, seit den frühen 1960ern tatsächlich kam es das erste Mal auf. Und nehmen wir da die Geschichte an. Die Geschichte werden wir dazu gleich anschauen, aber ich habe jetzt die Reihenfolge von den Folien vergessen. Wenn man das hier sieht, denken sich viele Leute, das ist ja alt oder das ist, wieso sollte man sowas verwenden? Das ist unintuitiv, es hat da keine zusätzliche Information. Das ist, ich habe auch persönlich Leute kennengelernt im Studium, die sagen, das sollte man ja wegwerfen, das ist ja alles nur historical baggage, geschichtlich gewachsenes Zeug, das uns heute nicht interessieren sollte. Dennoch will ich jetzt mit der nächsten Folie hier ein paar Beispiele, also für Befehle oder man könnte Zaubersprüche sagen, was man mit einer Konsole so machen kann. Manche Sachen, die vielleicht doch einfacher sind als in der grafischen Benutzeroberfläche. Man kann sich jetzt überlegen quasi, also hier sind Befehle. Wir sehen hier immer, das vorne ist der Prompt. Das Betriebssystem sagt uns hier, ich erwarte einen Befehl. Das ist das Zeichen, das wir dafür verwenden. Und dann geben wir hier sowas ein. Der erste Befehl hier, kryptischer Name, das steht für YouTube Downloads. Ich weiß nicht, wofür das P steht. Und danach eine URL, wie man das aus dem Browser kennt. Was das macht, ist, wir geben Enter ein und es lädt uns das Video runter, als MP4-Datei oder als irgendeine Videodatei, die wir dann da haben. Das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwelche Vorlesungen hat auf YouTube, von zum Beispiel die MIT hat ja diese OpenCourseWare-Vorlesung. Man gibt den Befehl ein, die Playlist, und dann wird alles runtergeladen, wenn man das mal offline haben will oder wenn das gelöscht wird. Kann man dann zurechtschneiden oder was auch immer. Hier ein anderes Beispiel. Das ist ein kleines Programm, das heißt Pandoc. Wir geben dem eine URL, wieder jetzt also in dem Beispiel eine Webseite, und sagen, wandel mir das mal in eine DocX-Datei, also so eine Microsoft Word-Datei um. Das wird ausgeführt, das holt sich die Webseite und rauskommt, wie das dann aussieht, sehen wir gleich, ist eine Datei, die man mit Word aufmachen kann oder mit LibreOffice oder sowas. Also die Konversion von dem einen zum anderen war eigentlich ganz einfach. Das ist nur der eine Befehl hier. Das Umgekehrte hier, ein ähnliches Beispiel wie der Konversion FFmpeg ist so ein Swiss Army Knife Tool, nennt man es. Wir geben dem als Input eine Videodatei vom Typ AVI und wollen quasi den Ton nur ausschneiden. Und da würde ich zum Beispiel stehen bleiben, wenn man da darüber nachdenkt, wie würde so eine GUI aussehen? Also man drückt zweimal auf irgendein Icon, es kommt irgendein Fenster auf und dann wird die Frage gestellt, dann hat man irgendwie 10.000 Optionen. Weil wer sich dieses Tool hier anschaut, wir können mal später die Benutzeranleitung davon anschauen, das hat Millionen von Optionen, wie man das alles einstellen kann, wie der Ton sich verändern soll, wie verschiedene Input-Kanäle zusammen gebastelt werden sollen. Das ist eine immense Anzahl an Optionen, die man auswählen könnte. Und anstatt quasi, dass alles einem angeboten wird und man muss auswählen, was man haben will, das ist das, was ich mit dem auf den Kopf gestellt meine. Ist beim Terminal haben wir am Anfang, wir geben nur das an, was wir wollen. Und das ist auch das Schwierige vielleicht erstmal, weil wir wissen nicht immer, was wir wollen. Bei einer grafischen Benutzeroberfläche sind wir vielleicht überwältigt, wir wissen nicht von dem Ganzen nicht, was wir wollen, aber hier müssen wir erstmal verstehen, was wird uns angeboten. Und deswegen, das ist auch ein kultureller Punkt, also zum Beispiel Text-User-Interfaces und grafischen Benutzeroberflächen, die Intuition, die man haben muss, ist, dass man kein Problem damit hat, eine Benutzeranleitung schnell mal durchzuforsten, um die richtigen Optionen zu finden. Man muss jetzt nicht das Ganze von vorne nach hinten lesen, aber wir werden dann später sehen, quasi dieser eigenständige Sinn, also der autonome Sinn, einen Rechner zu verwenden, heißt in dem Fall, dass wir hier wissen, wie wir was herausfinden wollen, wie wir was herausfinden können, wie wir es benutzen. Die meisten Befehle haben da eben dokumentiert, wie man das benutzt, aber oft kann man das auch im Internet nachschauen, wenn man das mal auf die Schnelle haben will. Das ist ein anderer Befehl, also ganz ein anderer Befehl, das nichts mit Medien zu tun hat. Das ist ein klassischer Unix-Befehl, heißt grep. Oft wird man das auch als Adjektiv, als Verb verwenden. Grappen nach irgendwas heißt im Wesentlichen suchen. Und was grep macht, ist, wir geben dem ein Textmuster. Wie man das zu interpretieren hat, ist irgendeine Zeile in der Datei, die mit li anfängt, dieses Punkt Stern heißt beliebige Zeichenfolge, und dann mit x aufhört. Und was das Programm dann macht, ist, das sucht eine Datei, in dem Fall User Share Dict Words, und gibt uns alle Zeilen aus, die diesem Muster entsprechen. Also welche Zeilen fangen mit li an und hören mit x auf, Ihr könnt euch vorstellen, wenn Linux in der Datei auf einer Zeile steht, dass dieses minus w macht, dass es auf einer Zeile ist, dann wird Linux ausgegeben. Und das ist auch ein Ding, was wir dann sehen werden. Diese Programme haben immer eine Eingabe und eine Ausgabe. Und wir können die dann auch, das wird dann morgen der Fokus sein, wir können die dann miteinander verbinden, um aus einfachen Primitiven komplexere Befehle auszumachen, die unseren eigenen Ansprüchen bedürfen für irgendwas Kleines. Also man muss nicht immer ein ganzes Programm schreiben, sondern man muss nur die richtigen Primitiven in seinem Vokabular haben, um die Sachen ausdrücken zu können und wissen, wie man die verbinden kann. Schließlich noch ein anderes Beispiel hier, apropos zu den Medienbeispielen von oben. Bei Linux ist es auch oft so, wenn wir eine Distribution haben, dann haben sie sogenannte Pakete, also fertige Software, die man installieren kann. Also wenn man normalerweise auf einem Windows oder auf einem Mac-System arbeitet, obwohl bei Mac weiß ich nicht, bei Windows muss man ja oft so auf eine Webseite gehen und dann lädt man einen Installer runter. Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen besser. Da gibt es ja diese Windows Store oder was auch immer. Was ähnlich ist wie App Stores auf Handys. Und das ist ein Ding, das auf Linux schon seit den 90ern gibt. Und das ist jetzt nicht eine große Oberfläche per Default, sondern es ist einfach ein Befehl. Das ist, wie gesagt, wenn wir auf Debian sind, verwendet man da diesen Advanced Packaging Tool, apt, install und den Namen des Programms. Und das wird sich das dann runterladen, installieren und dann haben wir es auf dem System. Man muss da keine, wollen Sie irgendeine weitere Option hinzufügen oder sowas, sondern, ja? Das sind jetzt spezielle Befehle, die muss man wissen. Ich würde sagen, das ist ähnlich zu einer Sprache. Also wenn man zu einer menschlichen Sprache, wenn man mit Menschen redet, in der echten Welt unterwegs ist, dann begegnet man oft neuen Wörtern, die man einsetzen kann. Genauso hier. Das sind alles Wörter, die man mal irgendwo begegnen wird. Was wir jetzt hier lernen, sind wirklich die Primitiven. Also das ist jetzt ich, Hund, quasi die einfachen Sachen. Und das sind die Sachen, die man dann je nachdem, oft gibt es dann, kann man im Internet irgendwelche Manual-Artikel lesen, jemand empfiehlt einem ein Werkzeug. Zentral sind sie schon aufgelistet, aber die Auflistung ist nicht besonders hilfreich, weil das sind einfach nur Namen von Programmen. Was es auch noch gibt, ist, also in den Benutzeranleitungen wird oft empfohlen, man sagt, es gibt so einen Abschnitt in den meisten Benutzeranleitungen konventionell, der heißt C also. Also man hat einen Befehl, zum Beispiel in SP hat man einen C-Compiler. Und dann steht da C also, ein Werkzeug, wie man das automatisch übersetzen kann oder wie man Objektdateien binden kann. Und es gibt keine schöne Antwort auf deine Frage quasi in dem Fall. Das ist ähnlich wie bei grafischen Programmen, würde ich behaupten. Man muss davon mal mitbekommen haben. Man kann das nicht alles schon wissen. Und es gibt jetzt kein axiomatisches System, wo man sagen kann, ich will das hier haben, dann suche ich danach. Was man allerdings machen kann, ist zum Beispiel hier, dieses apt hat einen anderen Befehl, search. Vielleicht ist das eine bessere Antwort auf deine Frage, als was ich gerade gesagt habe. Man kann apt search Video machen zum Beispiel. Oder apt search 3D. Und dann wird er durch einen Index durchsuchen von Paketen, die nicht installiert sind, aber installierbar sind. Und dann findet er zum Beispiel hier, Blender ist ja so ein 3D-Tool, mit dem man so 3D-Animationen machen kann. Und in der Beschreibung steht 3D Animation Program oder sowas. Und dann wird das aufgezählt. Also dann sieht man das in der Aufzählung von Programmen. So kann man vielleicht darauf stoßen, aber es gibt keinen universellen Weg, wie man die perfekte Lösung dafür findet. Okay? Genau, jetzt kommen wir zum Terminal. Diejenigen, die die Geschichte der Computer kennen, werden wissen, dass ganz am Anfang war das ja natürlich bei SUSE, wenn man im Rechenzentrum ist, war das ja alles analog. Es war ja nicht mal, die Rechensysteme waren nicht wirklich programmierbar. Was eine Innovation war, oder eine Verbesserung war, dass wir allgemeine Rechner haben, wo wir zum Beispiel mit Lochkarten arbeiten. Heutzutage ein bisschen archaisch, aber der Vorteil ist, wir haben einen fixen Rechner, wo wir auf solchen Lochkarten Programme eingeben können. Die werden in eine Maschine eingefüttert und die Maschine, die eines Tages eine physikalische Simulation macht, kann am nächsten Tag irgendeine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen
oder kann benutzt werden, um irgendwelche mathematischen Bilder zu generieren oder sowas. Also wir haben einen universalen Rechner, der nicht spezialisiert ist auf irgendeine spezifische Anwendung. Und Lochkarten sind eben ein erster Schritt dazu, aber das ist ein Batchbetrieb, nennt man das. Also wie das dann früher war, das war ja auch noch lange Zeit bis in die 80er oder die späten 70er, hat man das auch noch an der Uni verwendet. Also man hat irgendwelche Programmieraufgaben gemacht, die auf Lochkarten eingegeben, ist dann zum Rechenzentrum gegangen und hat gesagt, können Sie das bitte ausführen? Und die sagen, gut, kommen Sie in der Woche wieder, dann bekommen Sie Ihre Resultate wieder. Das ist natürlich nicht so schön, wenn dann das Resultat ist, Compilerfehler. Du hast eine Klammer vergessen. Das ist also, allzu interaktiv ist es nicht. Das ist dann eben Anfang der 60er, hat man dann angefangen, solche Timesharing- oder Zeitscheibensysteme einzuführen, wo man zum Beispiel so eine Tastatur hatte, die direkt verbunden war an eine elektrische Schreibmaschine. Also man gibt was ein, das wird dann auch, mit der elektrischen Schreibmaschine hier auf dem Papier, also das ist ja wirklich das Papier, das hier hochgescrollt wird mit der Zeit, das wird dargestellt und an ein Mainframe geschickt. Der Mainframe bekommt es mit und schickt einem dann die Resultate zurück und steuert dann wieder die Schreibmaschine. Und dann hat man, das ist dann wirklich ein Dialogbetrieb zwischen einem Terminal, einer Endstation, das nur Eingaben annimmt und zurückgibt, und dem Rechner, wo die tatsächlichen Berechnungen stattfinden. Und so konnten dann mehrere Leute gleichzeitig auf einem System arbeiten und mehr oder weniger gleich, also sofort die Ergebnisse ihrer Berechnung mitbekommen. Das macht sofort, also wenn man da einen Fehler eingibt, dann bekommt man das in ein paar Sekunden mit, nicht in einer Woche oder so. Problem an Papier ist, es ist Papier. Also ihr seht ja, hier unten ist schon so eine Box, wo das ganze Papier eingesammelt wird. Ist ein bisschen teuer. Und muss man das ganze Papier mit sich rumschleppen, ist ein sehr analoges Format. Der Vorteil natürlich ist das Papier. Also man kann draufzeichnen, man kann irgendwelche Notizen drauf machen, man hat seinen ganzen Dialog wie ein Theaterskript vor sich liegen, aber war eben nicht das Populärste. Deswegen Anfang der 70er, also ungefähr 10 Jahre später, gab es dann Videoterminals. Das ist mehr oder weniger ein Fernseher, wo wir eine ähnliche Tastatur haben. Immer noch kein Rechner an sich, sondern das ist wieder verbunden an ein Mainframe. Und anstatt, dass wir eine elektronische Schreibmaschine haben, die eingibt, wo was geschrieben werden soll, haben wir hier auf dem Bildschirm einen Cursor, der irgendwelche Sachen schreibt oder wegmacht. Klassischerweise ist der Nachteil dann davon, dass das ein relativ kleiner Bildschirm war und was rausgegangen ist, also was nicht mehr dargestellt wurde, konnte man nicht mehr sehen. Das konnte man dann mit Software lösen. Und das sind dann, also wenn man solche Text-User-Interface-Programme hat, zum Beispiel einen Editor im Terminal, die ja hier entstanden sind auf den Dingern, konnte man dann genau sehen, also kann man das dann beliebige Sachen darauf zeichnen, also beliebige Textsachen darauf zeichnen und irgendwelche Benutzeroberflächen damit nachmachen. Und dieses Ding hier, also das hier nennt man eine VT100 von der Digital Electronic Corporation. Das war eines der populärsten Terminals. Und als wir dann zu Bitmap-Bildschirmen übergegangen sind, also wo wir einzelne Pixel ansteuern können und nicht einfach sagen, an dieser Stelle soll dieser Buchstabe stehen, hat man dann viele Programme gehabt, die auf Terminals basiert waren. Also die angenommen haben, dass man Terminals verwendet. Und damit man diese Programme weiterhin verwenden kann, hat man dann Terminal-Emulatoren geschrieben. Also Programme, die so tun, als wären sie dieses Ding hier. Als wären sie so ein altes Terminal hier. Und das dann in einem Fenster zeichnen. Also da muss man pedantisch sein und sagen, das ist nicht ein Terminal selber, sondern das ist ein Programm, das so tut, als wäre es ein Terminal. Und uns eben erlaubt, einfache Programme zu schreiben, die sogar hier funktioniert hätten, auf den Papiermaschinen. Auf solchen Fernschreibern. Und das ist der Grund, wieso diese ganze Geschichte quasi, wieso geht man darauf ein? Das Problem ist, ihr werdet sehen, Terminals sind etwas eigenartig. Also der Look and Feel und die Usability ist nicht genau das, was man erwartet. Wenn man irgendwo hinklickt, dann wird dann die Maus jetzt nicht, das ist nicht einfach ein Textfeld, wie man das aus einem Browser oder aus einem Texteditor oder aus einem Word Processor kennt. Sondern da muss man sich ein bisschen ungewöhnen, quasi, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und was diese Sachen sind, also wie das zustande kommt, ist genau aus dieser Geschichte. Hier gab es keine Maus. Also wenn man da irgendwo, man hätte nicht irgendwo hinklicken können in der Art und Weise. Deswegen ist es dann auch beim Terminal nicht der Fall, dass man jetzt einfach irgendwo hinklickt oder was kopiert. Sondern das sind Sachen, die sich hier quasi sedimentweise geschichtlich angehäuft haben und um das auszumachen, was wir heute verwenden. Das ist auch nicht 100% rückwärtskompatibel, müsste man an der Stelle sagen. Also viele Programme, die heute auf einem Terminal funktionieren, würden ganz schön schlecht aussehen, wenn man das auf so einem Papierterminal zeichnet. Genau. Eine Konstante gibt es immer noch hier drin. Und deswegen leite ich ab quasi, es ist nicht das Terminal, das uns interessiert, sondern was in unserem Interesse ist, ist die Shell. Shell ist ein Programm. Also eine Shell ist ein Programm. Und das im Deutschen kann das auch übersetzt werden als Außenhaut, Randzone oder Ummantlung. Was wird ummantelt? Der Betriebssystemkern, Linux. Das, was mit der Hardware arbeitet. Und eine Shell ist dann das Programm, das unsere Eingabe einliest, die übersetzt, die ausführt und die Ausgabe wieder darstellt. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Programm. Also wie gesagt, wenn ihr SP1 macht, dann werdet ihr auch selber so ein Programm implementieren. Das sind 100, 200 Zeilen C-Code. Also gar nicht viel. Und dann hat man die fundamentale Struktur, also diese fundamentale Benutzeroberfläche. Das ist so eine alte Unix-Doku, das hier den Kernel in der Mitte darstellt, dann den Shell außenrum. Und mit der Shell benutzen wir dann verschiedene andere Programme. Also das ist das allgemeinste Programm, das irgendwie den Betriebssystemkern umhüllt und uns eben als Benutzer erlaubt, das Computersystem zu verwenden. Was verarbeitet es im Wesentlichen? Es nimmt Eingaben ein, unsere Eingaben, und es gibt die dann stellt dann die Ausgaben von den Programmen auf dem Bildschirm aus. Und das wollen wir jetzt nach einer halben Stunde, nach diesen ganzen Introductory Remarks, wollen wir anfangen mit dem eigentlichen Punkt. Nämlich ein bisschen Unix-Magie. Und dazu muss ich mich hinsetzen. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Punkte, die wir hier ansprechen sollen, aber die sind jetzt auf den Folien hier. Ich werde sie im Terminal zeigen. Und mein Terminal ist nicht weiß auf schwarz, sondern es ist schwarz auf weiß oder schwarz auf leicht gelb. Ich hoffe, das kann man dann besser sehen, vor allem bei den Aufnahmen. Und dann können wir mal anschauen, was wir hier haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Dollarzeichen, das nennt man im Englischen ein Prompt. Prompt, das englische Wort ist euch vielleicht bekannt, das kann man übersetzen als Bitte. Also das Betriebssystem sagt uns, ich bin jetzt bereit, einen Befehl anzunehmen. Und was ist ein Befehl? Ein Befehl ist eine Zeile von Text, das wir in Wörter unterteilen. Und das erste Wort, das wir eingeben, ist das kann man als Verb ansehen. Zum Beispiel, hier ist ein einfacher Befehl, date, unser erster kleiner Zauberspruch. Das gibt uns, wenn ich Enter eingebe, einfach nur das jetzige Datum aus. Es ist Dienstag, der 16. April, 12 Uhr, 2024, für die Kamera. Wir haben keine Eingabe, also wir haben selber keine Eingabe gemacht, aber das Programm hat uns eine gewisse Ausgabe gegeben. Das ist, wir sehen hier, das ist einfach Textdialog. Und an der Stelle möchte ich auch quasi noch ein Argument für Text machen. Ihr kennt ja das wahrscheinlich, wenn ihr, beziehungsweise heutzutage hat sich ja Google ein bisschen dazu entwickelt. Suchmaschinen im Allgemeinen. Man kann ja zum Beispiel eingeben, what is the day today? In einem Webbrowser und der wird einem dann, oder in der Suchmaschine und der wird dann eine kleine Box angeben. Und das ist quasi vom Geiste her, manchmal ist es einfacher, einfach Text hinzuschreiben, Sprache zu benutzen, um mit einem System zu reden. ChatGPT ist ja auch ein anderes Beispiel dafür, das sich in den letzten Jahren als hilfreich erwiesen hat, anstatt spezialisierte Programme zu haben, mögen es Menschen doch einfach Text zu verwenden. Und weil jetzt Shells eine ältere Technologie sind, kann man das auch als eine gewisse Sprache erachten, was wir hier haben. Nur ist die Sprache etwas einfach gehalten, weil sie schon vor 60 Jahren verarbeitet werden konnte und da hatte man noch diese ganzen Transformers und riesige Rechner, die lineare Algebra machen nicht. Das heißt, was wir hier lernen wollen, ist die vereinfachte Sprache, die ein Rechner verstehen kann. Und genauso gibt es dann andere Programme. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Kalender ausgeben lassen. Also bei den Zeitmotiven. Dann sehen wir, es ist tatsächlich der 16. April heute. Das mache ich mal weg hier. Kann man wegwischen, zum Beispiel mit dem Befehl clear. Also muss ich mal hier date clear machen und dann fängt unser Terminal von vorne an, beziehungsweise es scrollt nicht nach unten. Manchmal scrollt es nach unten. Was man hier verstehen muss, also was hier passiert, ist, man kann das vergleichen mit einem Text-Adventure. Weiß jemand, was ich damit meine? Es gab früher diese Spiele auf Rechnern, also früher sind es so späte 1970er, 1980er, wo man dann, wie heißt es nochmal, dieses Dungeons and Dragons-artige Zeug. Also man kommt in eine Welt und jemand sagt einem, du bist in der Wiese und um dich herum sind Bäume, in den Süden hin siehst du einen Pfad. Und du gibst dann ein, lauf in den Süden. Und laufst in den Süden und dann sagt er, du begegnest einem Zauberer. Der Zauberer begrüßt dich. Und dann sagst, dann gibst du selber ein, Grüße zurück. Und also es ist so ein, wieder ein Dialogeffekt. Was wir da implizit die ganze Zeit haben, ist, dass wir in der Welt umherlaufen. Wir laufen in der Welt umher und interagieren mit Objekten. Meine kontroverse Behauptung an der Stelle ist, dass das auch hier gegeben ist. Wir haben hier auch eine kleine Welt, wo wir mit Objekten interagieren können. Die Objekte, mit denen wir interagieren, oder die Welt, ist unser Dateisystem. Und die Objekte sind Dateien, Verzeichnisse. Und unsere Aktionen sind Programme. Das kann man, ich mache mal hier mein Fenster ein bisschen kleiner, wenn ich das hinbekomme. Ich vergesse immer, wie das bei dem Ding hier funktioniert. Ich mache es einfach nochmal weg. Ich habe jetzt hier ein Terminal aufgemacht, das ich ein bisschen größer machen muss, glaube ich, wegen der Kamera. CD Documents Uni LK Tag 1. Jetzt mache ich ein paar Sachen, die ihr nicht versteht, die wir gleich verstehen werden. Das war schlecht vorbereitet von mir. Es gibt einen Befehl namens open. Dem gebe ich einen. Also open ist mein Verb und Punkt ist quasi mein Nomen. Was will ich aufmachen? Ich will einen Punkt aufmachen. Und Punkt kann man verstehen als ein, ich glaube, das ist ein Adverb, hier. Also ich sage, mache hier auf. Und was dann passiert, ist, dass ich dem Betriebssystem, weil wir sind ja jetzt nicht auf einem so einem alten Terminal, sondern auf einem normalen, auf einem System mit Fenstern und was auch immer, ich habe jetzt einen Dateimanager aufgemacht, das jetzige Verzeichnis anzeigt. Also hier heißt die Verzeichnisposition. Und dann sehen wir hier, das ist im Home-Verzeichnis, also ich habe ein Home-Verzeichnis, wo wir ein paar Verzeichnisse unten haben und dann habe ich ein Verzeichnis namens Welt da drin liegen. Und wenn man das so nebeneinander zeigt, will ich euch quasi jetzt erstmal zeigen, wie man sich überhaupt umher bewegen kann. Wie man quasi, also wenn wir nur das hier sehen, sind wir erstmal blind. Wir haben keine Ahnung, was es gibt, wir haben keine Ahnung, was wir sehen können, wir haben keine Ahnung, was wir machen können. Das ist auch das, was viele Leute anfangs in einem Terminal beängstigt. Also lernen wir erstmal umherzuschauen. Hier haben wir die grafische Variante. Hier sehen wir, es sind zwei Dateien da, README, Shopping und Uni. Das ist ein Verzeichnis. Und wenn ich hier LS eingebe, steht für List, also zeige Sachen im Verzeichnis auf, sehen wir genau diese Dateien. Nicht in der gleichen Reihenfolge, aber wir sehen hier, das ist ein README, das ist Shopping. Und hier haben wir ein Verzeichnis, das ist mit dem Backslash hier hinten gekennzeichnet, Uni. Jetzt können wir also quasi, jetzt sind wir auf der Wiese, jetzt sehen wir, was ist um uns herum. Und in einem Text-Adventure-Programm könnte jetzt irgendwas kommen wie, du siehst eine Schaufel. Und du willst sagen, hebe es auf oder irgendwie interagieren damit. Das will ich jetzt mit der README-Datei machen. Ich will den Inhalt von der README-Datei ausgeben. Also ich will einfach nur, dass was auch immer in der README-Datei drinsteht, hier auf dem Terminal dargestellt wird. Und das Programm dazu, finden manche Leute ganz lustig, heißt cat. Steht für concatenate, weil das Programm eigentlich eine allgemeinere Funktion hat. Aber wenn ich cat eingebe, also mein gebe aus, kann man das übersetzen und dann README hinschreibe. Ups, das ist jetzt ein bisschen klein. Sehen wir hier, das ist der Inhalt von der Datei. Und wenn ich hier das mit einem normalen Texteditor aufmache, sehen wir genau das gleiche hier. Bisschen unpraktisch, muss man gestehen, das so aufzumachen. Es gibt dann da auch andere Programme. Zum Beispiel, wenn ich ein größeres Terminal hätte, könnte man Programme wie, ein kleineres Terminal hätte, gibt es Programme wie Less oder More. Das sind auch einfach die Teile von der Datei anzeigen, dann kann man nach oben und nach unten scrollen. Aber interessiert uns jetzt erstmal hier nicht. README ist eine Datei, die man konventionell oft in irgendwelchen Softwareprojekten sieht, kommt aus Alice im Wunderland. Da gibt es ja auch diese Lies mich, trink mich, was auch immer, Etiketts. Und das ist eine Konvention, eine Datei zu nennen, wenn man in ein Verzeichnis kommt und da steht README, will sie ein paar Hinweise geben. Was kann man hier machen? Und die Datei enthält jetzt ein paar Aufgaben, also ein paar Sachen, die ich jetzt zeigen will, wie man sie macht, um an dem Motiv zu zeigen, wie man so mit einem Unix-System arbeitet. Und das Erste will ich hier machen, benenne Shopping, also diese Datei Shopping hier, in Einkaufen um. Weil wir sind ja an der deutschen Uni hier, also müssen wir das Deutsch hinschreiben. Wir haben noch gar nicht reingeschaut in die Datei Shopping, wir wissen nur, dass sie da ist. Und ich will jetzt, also wie man das normalerweise in einer grafischen Benutzeroberfläche macht, ist, ich gehe auf die Datei, ich klicke drauf und dann suche ich Rename, gebe hier die Datei ein, dann und es nennt es um. Hier ist es anders, hier brauchen wir einen Befehl. Das ist jetzt ein bisschen, also es gibt keinen Befehl, der Rename heißt, sondern es gibt einen Befehl, der heißt Move. Also bewege eine Datei von irgendwo hin nach irgendwo anders. Und ich glaube, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, versteht man, dass Umbenennen und Umbewegen in einem Dateisystem, also hier sieht man das quasi nicht, weil hier die grafische, ich bewege es ja jetzt gerade um und es passiert nichts. Aber wenn ich den, ich könnte das auf ein anderes, in ein anderes Verzeichnis legen und dem einen anderen Namen geben, aber ich lasse es gerade, ich will es jetzt im gleichen Verzeichnis lassen und nur einen anderen Namen geben. Also ich will die Datei herumbewegen und dabei umbenennen. Wie heißt der Befehl? Move. Aber wir wollen keine Vokale eingeben. Früher war das eben, also wenn man so eine Schreibmaschine hat, will man möglichst wenig tippen. Deswegen, oder häufige Befehle werden oft dann abgekürzt, deswegen heißt dann Move MV. Einfach die Kurzform davon. Und wie funktioniert MV? Das ist jetzt ein Verb, das zwei Objekte haben will. Es will den alten Namen, wie heißt die Datei jetzt? Shopping. Und es will den neuen Namen. Und eine Sache, die man hier auch gleich erwähnen kann. Ihr habt ja gesehen, ich tippe jetzt nicht so schnell. Ich habe SP eingegeben und dann Tab, also die Tab-Taste. Und, SH und die Tab-Taste. Und es hat es autovervollständigt. Also der weiß quasi, ich bin jetzt in diesem Verzeichnis und wenn ich Tab drücke, dann kann er vom Kontext her erraten, du meinst die Datei. Und dann vervollständigt es. Aber zum Beispiel, ich habe hier gerade fälschlicherweise SP eingegeben. Wenn ich jetzt auf Tab drücke, vielleicht hört ihr das, die Kamera nicht, dann sagt das System, nee, ich habe nichts. Also es macht einfach ein kleines Geräusch. Und das ist so die Intuition, die man ansammeln muss mit der Zeit. Die Sprache, die das System mit uns redet, ist relativ minimalistisch, weil man will einfach nicht so viel Lärm haben. Also ich gebe hier Shopping ein, wie gesagt, zurück zu dem Motiv. Shopping und ich will es umbenennen zu Einkaufen. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie das mit dem Terminal aussieht. Beim Terminal kann ich hier, wenn ich STRG-C machen würde zum Kopieren und STRG-V, dann passiert was ganz anderes. STRG-C werden wir sehen, das unterbricht ein Programm. Also wir haben ein Programm, das irgendwie lang läuft. Wir wollen sagen, nee, lass es, unterbrecht es jetzt, dann hat man STRG-C für Cancel, kann man das verstehen. Das ist also nicht, wie man das jetzt hier macht. Wenn ich hier also wieder Shopping eingebe, muss man, gut, das hängt vom Terminal ab, STRG-Shift-C zum Beispiel hier machen und STRG-Shift-V fügt es ein. Was man auch machen kann, ist mit der Maus. Also das ist eigentlich was ganz Praktisches. Man kann Text auswählen und dann mit der Mittelklick-Taste oder je nachdem, bei einem Touchpad geht es anders, kann man einfach das einfügen, den Text wieder. Und das ist ganz praktisch, wenn man irgendwas auswählen will und dann mit der Mittelmaustaste, also wenn man die Maus mag. Der Sinn vom Linux-Kurs ist auch, euch nicht von der Maus abzugewöhnen. Das ist durchaus kompatibel miteinander. Also gut, dann habe ich hier den Befehl, ich führe es aus und ich will jetzt, dass ihr hier auf diese Seite achtet, was mit der Shopping-Datei passiert. Weg oder Umweg heißt jetzt einkaufen. Wir haben also mit dem System interagiert. Wir haben am Anfang gesehen, was es um uns herum gibt. Wir konnten in manche Sachen hier reinschauen und jetzt konnten wir auch also unsere Umgebung manipulieren. Wir konnten was verändern. Und dann machen wir weiter. Also ich hoffe, soweit so klar. Jetzt mache ich mal das Terminal hier wieder in Vollbildmodus, wenn das funktioniert. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Egal, es gehen Sachen kaputt. Schauen wir mal diese zweite Aufgabe an. Kopiere die Datei uni/alle Fächer zu uni/Hausaufgaben. Und da vielleicht muss man dieses Slash verstehen. Was ist das? Das ist unser Verzeichnis-Turner. Also wir haben ein Verzeichnis, wie wir oben gesehen haben, namens Uni. Und in dem dann, wenn wir hier reinschauen würden, wir müssen also uns quasi in unserer Welt herumbewegen, soll eine Datei sein, die alle Fächer heißt. Zu Uni. Wie bewegen wir also uns rum? Wie machen wir das? Mit dem Befehl CD. Change Directory. Kann man sich das merken? Change Directory. Wohin? Zur Uni. Und dann sehe ich hier erstmal nichts. Mit LS kann ich mich wieder umschauen. Und ich kann auch fragen, wo ich bin. Also manche Leute haben hier in ihr Terminal Prompt, geben sie die ganze Zeit aus, in welchem Verzeichnis die sind. Ich habe das jetzt aus minimalistischen Gründen nicht hingeschrieben. Also mit ls kann ich mich umschauen. Es gibt den Befehl pwd, print working directory. Das gebe ich, muss ich jetzt an dieser Stelle ausgeben. Und das gibt mir jetzt einen Pfad aus. Das ist also der Pfad von dem Wurzelverzeichnis, einem absoluten Verzeichnis, da wo alle Dateien anfangen, zu dem, wo ich jetzt bin. Also wenn ich in dem Wurzelverzeichnis wäre, könnte ich sagen cd-home, cd-fi, cd-home, documents, uni, lk, Tag 1, Welt, uni. Und ich würde an der gleichen Stelle auftauchen. Das ist quasi eine absolute Adresse, wo ich mich jetzt befinde. Aber was ist auch, also das nennt man eine absolute Adresse. Was es auch noch gibt, sind relative Adressen. Und die sind eben relativ genau zu diesem Pfad, den wir hier sehen, unserem derzeitigen Arbeitsverzeichnis. Wenn wir uns umherbewegen, ändern wir unser jetziges Arbeitsverzeichnis und ändern wir quasi, was die Sachen sind, mit denen wir implizit arbeiten können. Also wie gesagt, wir haben hier eine Datei namens alle Fächer und ich kann es wieder ausgeben. Ich kann hier wieder sagen cat alle Fächer. Aber ich könnte auch den ganzen Pfad hier hernehmen und sagen cat alle Fächer, so und so. Und das ist die gleiche Sache. Nur können wir uns quasi, also wenn ich hier bin, kann ich die Flasche sagen. Wenn ich im anderen Zimmer bin, muss ich sagen die Flasche im H15 oder sowas. Das ist die Unterscheidung, die ich hier machen will. Aber wir wollten mal nur das hier anschauen. Cat alle Fächer, was passiert jetzt? Wir würden annehmen, cat ist ja der Befehl, um Sachen auszugeben, also um den Inhalt einer Datei auf dem Terminal zu schreiben. Alle Fächer ist unser Nomen, also das Objekt, auf dem wir arbeiten. Aber jetzt sagt ihr mir cat, also cat gibt einen Fehler aus, sagt alle, no such file or directory, und Fächer, no such file or directory. Was ist das Problem? Cats, also jetzt müssen wir quasi die Befehlsstruktur verstehen. Ein Befehl ist so aufgebaut, dass wir alle Wörter, die mit Leerzeichen getrennt sind, sind eigene Argumente. Das heißt, was ich dem gerade gesagt habe, ist, gib die Datei alle aus und gib danach gleich die Datei Fächer aus. Das Problem ist, unsere Datei hier oben hat ein Leerzeichen mitten drin in der Mitte. Wir müssen also irgendwie dem System sagen, der Shell, das ist eigentlich ein Wort. Also wir wollen nicht, dass du es trennst in der Mitte. Das sind nicht zwei Wörter, sondern unsere Datei hat ein Leerzeichen in der Mitte. Und wie man das macht, ist dann mit Anführungszeichen. Also ich kann hier cat, Anführungszeichen, dann kopieren wir wieder das von hier oben, Anführungszeichen zu. Und jetzt, wenn man das quasi unterteilt in die einzelnen Wörter, haben wir hier cat. Und das ist jetzt ein Token, nennt man das. Das ist eine Komponente im System. Und hier oben hatten wir drei Argumente. Und da muss man ein bisschen ein visuelles Gefühl dafür haben, dass man erkennt, das hier ist nicht das gleiche wie das hier. Hier haben wir genau ein Argument, eine Sache, die wir ausgeben wollen. Wenn wir das machen, ja, dann sehen wir hier GTI, GDP, Gloin, Mattes, C6. Oder sichere Systeme. Das ist der Inhalt von der Datei. Was interessant ist an der Stelle ist, diese Datei hat am Ende keinen Zeilenumbruch gehabt. Und deswegen kam mein Terminal-Prompt hier quasi mitten in der Zeile aus. Manchmal passiert das, das braucht einen nicht wundern, das ist nicht das schiefgegangen, sondern das ist einfach nur, wir haben es ausgegeben und jetzt kam der Prompt für den nächsten Befehl. Und die Aufgabe, die wir vorhin hatten, ich habe sie jetzt vergessen, ich will sie wieder nachschauen. Also kann ich wieder, ich könnte jetzt wieder eins zurückgehen, quasi ein Verzeichnis nach oben. Das machen wir, also Punkt war ja hier und der Kurzname oder der Name für eins nach oben in unserem Verzeichnisbaum. Weil, wie gesagt, man muss sich das vorstellen, wir haben unser Wurzelverzeichnis, in dem Unterverzeichnisse markiert sind. Zum Beispiel hat man dann sein Home-Verzeichnis, wo die verschiedenen Benutzer drin sind. Bei mir war ja ein Verzeichnis namens Fi für meinen Benutzer, für meine Benutzerkennung und so weiter. Also Bäume, hoffe ich mal, sind euch vage bekannt als Datenstruktur. Man hat Knoten, die, also wie ein Baum, man hat Äste, die sich verzweigen. Und manchmal hat man dann halt hier eine Datei, wie zum Beispiel unser README. Das ist ein Knoten quasi, ein Blattknoten an der Stelle. Das können wir auslesen. Aber ansonsten haben wir hier einen Verzeichnisbaum. Und das Interessante an einem Baum ist, ein Baum hat immer exakt einen Vorgänger. Ist ja bei einem Graphen zum Beispiel nicht der Fall. Wir haben exakt einen Vorgänger und den nennen wir ja Punkt, Punkt an der Stelle. Das heißt, wenn ich cd Punkt, Punkt mache, dann würde ich in dieses Verzeichnis hier zurückkehren. Aber ich will das mal nicht machen. Ich will quasi mich nicht rumbewegen, weil ich weiß ja genau, in Uni hieß die Datei ja README. Und ich will nur den Inhalt von der Datei ausgeben, ohne mich in das andere Verzeichnis rumbewegen zu müssen. Also benutze ich einen relativen Pfad und sage, ich mache das mal wieder alles sauber hier, cat.punkt/read nie. Und jetzt, Autovervollständigung hilft mir, das war schon mal ein Zeichen, dass es das gibt. Wenn ich mich vertippt hätte und gesagt hätte, lies, will die Autovervollständigung nichts machen. Also das, damit kann man schon, das ist auch ein Sinn, den man benutzen kann. Wenn ich hier readme sehe, sehe ich, aha, das war kopiere die Datei alle Fächer zu Uni, ich soll sie umbenennen in Hausaufgaben und was auch immer die jetzige Wochennummer ist. Die Datei halt umbenennen. Und wenn wir schon dabei sind, das ist halt ganz angenehm, dass wir keine Leerzeichen verwenden, weil dann muss man eben dieses Quoting hier oben nicht machen. Also in Anführungszeichen schreiben. Gut, erinnert sich noch jemand an den Befehl für umbenennen? Gut, erinnert sich noch jemand an den Befehl für umbenennen und will das sagen?
Move, dann der aktuelle Name.
Genau, also Move, wir sind im Verzeichnis alle Fächer. Das ist übrigens eine andere Art und Weise, wie man das quoten kann. Also mit einem Backslash sagen wir, nee, das Folgende ist einfach nur Name, ein Teil von dem Namen. Das soll kein Delimiter sein, quasi zwischen zwei Buchstaben. Und dann sollen wir es umbenennen in Hausaufgaben, Uni, Wochennummer. Welche Wochennummer ist das? Wir haben ja vorhin schon den Kalender gesehen, vielleicht können wir da nachfragen. Gibt uns nichts aus. Was es jedoch gibt, ist, gut, Cal ist ein Programm. Es gibt ein anderes Programm, das ich hier mal zeigen will. Mcal, ein bisschen langsam aus Gründen, die ich nicht erklären will. Sieht einfach nur ein bisschen anders aus, aber das ist ein interessantes Programm, weil wir können diesem Programm, die Ausgabe ist also erstmal gleich, wir können aber dem Programm kleine Flags geben, sogenannte Flags, also Optionen, mit denen sich sein Verhalten vom Grundprinzip, von den Defaults verändern soll. Und bei Cal gibt man das so an mit einem Minus W. Minus ist allgemeiner Präfix, damit sagen wir, schalte meine Option an. Und W ist der Kurzname für einen Präfix. In dem Fall soll man das interpretieren als weak number. Und wenn ich hier Cal-W mache, seht ihr den Unterschied? In der letzten Zeile hier haben wir Wochennummern. Also wir haben eine Option hinzugefügt und jetzt hat sich das Verhalten vom Programm leicht geändert. Und dann kann man auch wieder auslesen, es ist der 16. April, nicht wahr? Also ist es auch die 16. Woche in diesem Jahr. Also schreibe ich, also kopiere ich jetzt, bewege ich das jetzt um, die Datei und, wie hieß die Datei? Alle Fächer. Und jetzt will ich es zu Hausaufgaben für die Woche 14 zum Beispiel, für die Woche 16 machen. Beziehungsweise machen wir es jetzt nicht, machen wir eine kleine Transferaufgabe. Ich will es nicht umbenennen. Ich will, dass ich diese Datei mit den Fächernamen immer da habe. Aber ich will jetzt, dass ich eine Kopie von der Datei habe. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wenn der Befehl move alle Vokale weggemacht hat, wie wird der Befehl copy vielleicht aussehen können, wenn man so diese Intuition schärfen will? Move alle Fächer zu Hausaufgaben 16. Und ich will jetzt nicht move als mein Verb haben, sondern Befehl, werden wir sehen, hat die gleiche Semantik. Wie könnte das heißen? Einfach mal raten. Wie? Genau, so copy, weil y ist ja kontrovers, ob das ein Vokal ist oder nicht, aber cp, das steht für copy. Und wenn wir copy machen und wieder uns umschauen, sehen wir, ah, da haben wir die Datei Hausaufgaben 16. Davor hatten wir nur eine Datei. Gut, ich kann jetzt wieder mal nach oben schauen. Was war denn die nächste Aufgabe? Read me. Erstelle ein Verzeichnis für alle Fächer in Hausaufgaben, in Uni-Hausaufgaben, also in dieser Datei, die wir gerade hatten. Jetzt verändern wir quasi nicht nur den Inhalt unserer Welt, sondern auch die Struktur. Wir fügen neue Verzeichnisse hinzu. Ist ja nichts Besonderes. Also ich meine, an sich ist es nichts Besonderes, aber man muss den Befehl dafür kennen. Also, wie hießen die Dateien? Wenn wir die Hausaufgabe anschauen hier. GTI, GDP, Gloin, Mathe und CSIS. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich weiß nicht, was die Konvention da ist. Ein Verzeichnis erstellen wir und oft, wenn wir Befehle haben, um irgendwas zu erstellen, fangen die an mit dem Buchstaben MK für Make. Also MK, ein Verzeichnis, das englische Wort dafür ist Directory. Wir halten es kurz. Es kommt ein Vokal vor. D. Und wie das dann funktioniert ist, wir geben hier eben zum Beispiel GTI ein als Name von dem Verzeichnis, das wir haben wollen. wurde ausgeführt. Und ihr bemerkt, es kommt keine Ausgabe raus. Aber wenn ich hier nochmal versuche, den gleichen Befehl zu machen, dann kommt ein Fehler. Das ist so ein allgemeines Prinzip. Man muss dem System vertrauen quasi. Und es sagt einem, wenn ich nichts sage, dann ist auch nichts schiefgegangen. Das nennt man so die Rule of Silence. Also kann man sich vorstellen, das ist dann wieder schön bei, früher war es schön, wenn man altes Videoterminal hatte oder geschweige denn Papier, will man nicht ständig, dass irgendwelche Zeilen ausgegeben werden. Ich habe die Datei kopiert gehabt oder solche Sachen. Sondern es sollte man will möglichst wenig Platz verschwenden. Und im Alltag funktionieren die Sachen meistens. Und eben, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir eine aussagekräftige Fehlermeldung. Die Datei gibt es schon. Die kann jetzt nicht erstellt werden. Wir schauen uns um. Tatsächlich haben wir jetzt ein Verzeichnis GTI. Das ist jetzt, also wir könnten jetzt wieder das gleiche herkommen mit GDP, das hier eingeben, Enter und wieder wiederholen. Aber ich will jetzt mal zeigen, wir haben einen Befehl, wir wollen mal schauen, was der alles so kann. Und dazu jetzt ein Exkurs zu Benutzeranleitung. Also ich habe das ja vorhin erwähnt. Wir haben Benutzeranleitungen für die ganzen Systeme, aber das ist nicht ein Buch, das man sich kaufen muss, sondern man nennt das eine Online-Dokumentation, wo wiederum online ist ein alter Begriff für auf dem System selber, nicht im Internet so irgendwo. Kommt aus, das ist so 70er-Lingo. Und der Befehl, um eine Manual-Page zu lesen, heißt man, also wie das englische Wort für Mann, man, und dann gebe ich den Befehl ein, den ich gerade verwenden wollte, mkde. Und so sieht es aus. Ich kann jetzt hier mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten gehen und erst sagt es uns, ja, was ist der Befehl? Wie sieht der allgemeine Aufbau auf? Also eine kurze Zusammenfassung. Das sagt mkde, dann haben wir die Option, ähnlich wie das gerade vorhin mit ncal war. Mit ncal hatten wir eine Option minus w, um die Ausgabe zu verändern. Hier haben wir auch Optionen. Manche Optionen nehmen Argumente, also wir geben minus m zum Beispiel an, wenn wir die Berechtigung der Datei angeben wollen. Aber wir haben Optionen wie zum Beispiel minus v. Das ist eine häufige Option, dass den Verbose-Mode anmacht. Das ist eben entgegen dieser Rule of Silence. Wir wollen, dass es uns sagt, dass es ein Verzeichnis aufgemacht erstellt hat, auch wenn nichts schiefgegangen ist. Und dann noch ein paar weitere Optionen hier, Help oder sowas. Und in dieser ganzen Benutzeranleitung sehen wir hier am Ende ja noch einen Verweis auf ein N. Das ist jetzt ein anderer Abschnitt quasi in dem Benutzerhandbuch zu der Funktion mkde. Aber das ist eine Benutzeranleitung. Was hier interessant ist, das ist die Intuition, die ich vermitteln will. Es steht nach dem Directory Punkt, Punkt, Punkt. Was der Befehl uns damit andeuten will, ist, dass wir mehrere Verzeichnisse auf einmal machen können, erstellen können, wenn wir mehrere Verzeichnisse angeben bei mkde. Schauen wir das mal an. Ich gehe hier aus mit Q, seht ihr hier unten, Q to quit. Und ich will jetzt mal die Verzeichnisse alle auf einmal machen. Und ich will mal eine Option ausprobieren, dieses minus v. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Dann gebe ich hier die Verzeichnisse ein. Also quasi für jedes Ding ein Verzeichnis. Oh, da haben wir ein Leerzeichen vergessen. Mathe und das letzte schreibe ich einfach so ab. Und jetzt sehen wir, eine Option hat quasi das Verhalten leicht verändert. Und er gibt uns jedes Mal an, create a directory so und so, eins nacheinander. Wir schauen uns um. Und tatsächlich sind all die Dateien da. Also da könnten wir jetzt irgendwelche Skripte oder Hausaufgaben oder was auch immer dann aufbewahren. Gehen wir also wieder mal zurück in das Verzeichnis, wo wir vorhin waren, unter der Annahme, dass wir jetzt hier fertig sind. Kann jemand den Befehl dafür, also an sich habt ihr ja die ganze Information, habe ich alles gesagt, was dafür notwendig ist, kann jemand den Befehl rekonstruieren, den wir brauchen? Wir wollen das Verzeichnis wechseln und ein Verzeichnis quasi nach oben gehen. Was war der Befehl, um ein Verzeichnis zu wechseln? To change a directory? Genau. Und ein Verzeichnis nach oben? Genau. Slash brauchen wir gar nicht an der Stelle. CD? Einfach so. Slash brauchen wir, also wenn wir noch eine Datei angeben wollen. Aber so weiß das Betriebssystem, Punkt, Punkt ist ein Verzeichnis. Das ist quasi, es hat keine weitere Information, hier noch ein Slash hinten dran zu fügen. Wir haben es gemacht. Wir können wieder mit PWD sagen und wir sehen tatsächlich, wir waren vorhin in Uni und jetzt sind wir in dem Weltverzeichnis wieder zurückgekommen. Und dann kann ich auch einfach, weil das README ist im jetzigen Verzeichnis drin, kann ich hier das wieder ausgeben. Habe ich gemacht. Und jetzt als letztes lösche diese Datei, also lösche die Datei README. Als letztes Beispiel. Wie könnte das aussehen? Also das englische Wort wird remove sein. So diese zwei Buchstaben, nur Vokalintuition. Wie könnte remove als Befehl kodiert sein? Wie heißt der Remove-Befehl quasi? RMV? Ja, fast. Zwei Buchstaben noch. Also, was ich damit, also ich meine, das ist intuitiv vollkommen, also könnte auch so heißen. Man kann auch seinen Shell, man kann es auch einrichten, dass man den Befehl so ein, also man kann ein Alias für einen Befehl machen und das RMV nennen. Also, weil es würde ja nahe liegen, wenn wir hier die ganzen Vokale entfernen. Das ist so eine Zwei-Buchstaben-Konvention. Remove, readme. Wenn wir jetzt umschauen, sind die Aufgaben weg. Die Datei ist gelöscht. Und da muss man auch darauf hinweisen, dass es wurde jetzt nicht bewegt in ein Trash-Bin oder sowas. In Rubbish-Bin oder wie auch immer man das. Trash-Can, Rubbish-Bin. Sondern die Datei ist weg. Das Dateisystem hat das jetzt gelöscht. Und um das wieder zurück die Datei zu erstellen, kann ganz schön aufwendig sein. Das heißt, bei solchen Befehlen wie RM muss man dann doch oft mal vorsichtig sein und Versionierung verwenden beispielsweise, was man in SP kennenlernt, oder sicher sein, dass man die Datei nicht haben will. Und damit haben wir ja alle Aufgaben gemacht, die hier quasi in dieser Demonstration gefordert waren. Wir können, ich glaube, wenn wir hier jetzt nochmal durchsteppen, hier werden dann andere Befehle hervorgehoben, aber erklärt, wie so ein Verzeichnisbaum funktioniert, das haben wir auch gesehen. Inhalte aufzeigen, wie ls funktioniert, auch ls hat viele verschiedene Optionen. Kopieren im Terminal, das haben wir gemacht. Ein paar elementare Befehle werden hier dann aufgezählt, die wir alle gesehen haben. Und zum größten Teil gesehen haben, die Slides sind aus irgendeinem Grund langsam. Und ja, was man vielleicht noch erwähnen muss an einer Stelle, in die falsche Seite gescrollt, ist, wenn ich eine Datei erstellen will, in den grafischen Benutzeroberflächen hat man meistens so einen Klick, erstelle Datei, und dann wird da eine leere Datei angelegt. Auf Unix oder auf Linux-Systemen ist es meistens der Fall, dass wir sagen, sobald wir eine Datei benutzen, machen wir sie auf. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin das mit Cat gesehen. Mit Cat und Least. Wir wollen zum Beispiel sehen, was in Einkaufen dann steht. Weil die Datei ja schon da liegt. Orangen, Nudeln, Milch oder sowas. Also nichts Besonderes an der Stelle. Wenn ich auf die Datei zugreifen will mit einem Texteditor, zum Beispiel ein Texteditor, den man verwenden kann, ist gedit. Nee, ich habe gedit nicht installiert bei mir. Was hätte man zum Beispiel? Vi ist ein alter Texteditor, den manche Leute verwenden. Wenn ich hier VI einkaufen sehe, dann habe ich einen Texteditor, mit dem ich jetzt die Zeilen hier irgendwie verändern kann, manipulieren kann, und dann kann ich da rausgehen und ausspeichern. Aber wenn ich eine neue Datei erstellen will, dann gebe ich einfach den Namen von der Datei ein, genauso wie wir es hier gesehen haben. Ich hatte eine Datei namens Einkaufen, ich habe darauf zugegriffen, aber wenn ich jetzt die README-Datei neu erstellen will, gebe ich einfach wieder, genau, also ist es der gleiche Modus quasi hier. Ich gebe einfach nur den Namen von dem Befehl ein, die Datei, die ich haben will, Enter, und kann jetzt hier wieder Aufgaben schreiben. Lösch mich wieder. Speichere das. Ups. Und dann habe ich wieder eine Datei README. Die wurde quasi bei Bedarf erstellt. Und wenn wir sie gelöscht haben, dann wird sie auch vom Betriebssystem irgendwann entfernt, damit man den Speicher wieder haben kann. Ähnlich zu Garbage Collection in Programmiersprachen, wenn ihr das in Java kennengelernt habt, dem ersten in irgendwann. Aber wenn es für euch nichts heißt, ist es auch nicht mehr wichtig. Genau. Wildcards, das ist ein Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Wenn wir hier zurückgehen in Uni, es gibt dieses Konzept von Wildcards in Globbing, nennt man das auch. Man will mehrere Befehle angeben. Also man will mehrere Dateien angeben, und zum Beispiel hier sehen wir, es gibt ein gewisses Muster, dass manche Dateien alle mit einem G anfangen. Und wenn ich jetzt mein ls verwenden will, das ist eine hilfreiche Option, minus L, gibt uns noch quasi so historische also Informationen zu der Datei aus. Wann wurde sie erstellt? Welche Dateiberechtigung hat sie? Wenn ich ls-l mache, ohne irgendein Argument, gibt es mir alles aus in dem Verzeichnis. Und wenn ich jetzt sagen will, ls-l, ich will nur die Dateien, die mit g anfangen, aus welchem Grund auch immer, kann ich die einfach so abtippen. Und dann gibt er mir den Inhalt von diesen Dateien, von diesen Verzeichnissen aus. Mit ld, also das ist eine Codeschreibweise dafür, mit minus d bekomme ich die Information zu den Verzeichnissen selber. Kann man verschmelzen, diese Kurzoption, dann sieht das so aus. Was man auch machen kann, wenn man sich ein bisschen kürzer fassen will, ist, ich kann so einen Stern hinschreiben. Und das bedeutet im Wesentlichen, die Shell wird, bevor es den Befehl startet, alle Dateien im jetzigen Verzeichnis nehmen, die mit G anfangen, und das an dieser Stelle hier ersetzen. Ich kann das auch händisch machen, aber wenn ich da nichts eingebe, dann sehen wir hier, ist genau die gleiche Ausgabe hier, wo wir das explizit angegeben haben und wo wir mit einem Stern gesagt haben, alles, das mit G anfängt. Man kann beliebig viele Sterne verwenden. Man könnte irgendwie zum Beispiel alle Dateien, die mit G anfangen, nachfragen. Und dann sehen wir, das ist jetzt die einzige Datei, die mit G anfängt an der Stelle. Und man kann sich vorstellen, mehrere Sterne verändern daran nichts. Das ist immer, so ein Stern soll man interpretieren als null oder mehr beliebige Zeichen. Es gibt auch Fragezeichen beispielsweise, das ist genau ein Zeichen, aber beliebiger Art. Kommt genau die gleiche Ausgabe aus, weil hier haben wir null oder mehr beliebige Zeichen, es folgt ein D und dann ein beliebiges Zeichen P, nämlich P, gleiche Ausgabe. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe zu erwähnen, aber ansonsten wären wir dann fertig hier mit dem Teil von dem Linux-Kurs. Die einzigen Referenzen, die ich noch habe, ist, auf der Webseite seht ihr noch da sind die Folien, die ich jetzt kurz mal übersprungen habe, und ich will auf diese Webseite, auf diese Manual-Page verweisen, Man Intro, also wenn man das bei sich im Terminal eingibt, bekommt man eine Manual-Page, die einem quasi viele von den Sachen, die wir hier gesehen haben, nochmal erklärt. Also ein paar Beispiele, wie das zu funktionieren hat. Und ich glaube, ganz unten, ja genau, hat man hier noch ein See Also mit noch ein paar weiteren Hinweisen. Die 1 hier in Klammern ist immer eins, der Abschnitt 1 in der Benutzeranleitung, was Benutzerprogramme sind. Und ich möchte auch diese Webseite hier zeigen, weil sie ganz nett ist. Explain Shell. Das ist öfters mal, wenn man einen längeren Befehl sieht. Zum Beispiel, was wäre so ein interessanter Befehl? Das, was wir gerade gesehen haben. ls-ld. Gebe ich hier ein. Und dann sagt er mir, mein Fehler, ich habe hier JavaScript nicht angemacht. Sagt er ls, das ist der Befehl, der Directory Contents ausliest. Minus d heißt Directory. Also list directory entries instead of contents. Und das L heißt Long Format. Also wenn man mal einen Befehl sieht, den man nicht kennt, ist das eine ganz nette Webseite, die einem das visualisieren kann, was das heißen soll. Hier zum Beispiel ein längerer Git-Befehl hat dann durchaus viele Komponenten, die man nachvollziehen muss. Ups. Ja, dann wäre ich fertig. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Um 14 Uhr geht spätestens der Rechnerbetrieb los, aber man kann jetzt noch die Zeit ausnutzen, um in die Mensa zu gehen. Ich wäre dann fertig und man sieht sich vielleicht dann morgen für den zweiten Teil. Klopfen.